Wir sind im ersten Buch der Psalmen und es geht bis Psalm 41. Und ich habe gestern versprochen, dass wir ja noch den Psalm 23 betrachten wollen. Das möchten wir heute tun. Ich lese den Psalm zuerst vor. Nach einer etwas anderen Übersetzung, aber sie kommen gleich mit. Jahwe ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Auf Auen von zartem Grase lagert er mich. Er führt mich zu Wassern der Ruhe. Er stellt wieder her meine Seele. Auf rechten Pfaden leitet er mich, seines Namens wegen. Auch wenn ich gehe im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Übel, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Du richtest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher ist Überfluss. Ja, Gutes und Gnade jagen mir nach alle Tage meines Lebens. Und ich werde bleiben im Hause Jahwes für lange, lange Zeit. Der Psalm 23 besteht aus 55 hebräischen Wörtern und vorne sind 26 Wörter und hinten sind 26 Wörter und in der Mitte sind drei Wörter. Was hier bei mir blau ist, in der Mitte, ist exakt die drei mittleren Wörter, denn du bist bei mir. Auf Deutsch sind das aber fünf, aber im Hebräischen sind das drei Wörter. Ki ata imadi heißt es auf Hebräisch. Denn du bist bei mir. Und das Mittelwort, das Wort, das exakt im Zentrum des Psalms steht, heißt du. Du bist bei mir. Und zwar, wenn dieses Gedicht ist wunderschön, und das haben schon viele, viele Menschen entdeckt, wie wunderschön dieses Gedicht ist, dieses Lied. Zuerst spricht er von Jahwe und er heißt immer er, er. Aber an einer Stelle wechselt er vom er auf du. Und das ist exakt die Mitte des Psalmes, wo er wechselt von er auf du. Denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Diese Zeile ist die Mittelzeile des Psalms, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Umrahmt wird dieser Mittelteil, diese mittleren drei Wörter, du bist bei mir, werden umrahmt von 26 Wörtern vorne und 26 Wörtern hinten. Und 26 ist die Zahl, wie war das? Die Zahl Jahwes, genau, die Zahl Jahwes. Schön, dass so viele Kinder da sind, ich freue mich sehr und heute wird es sicher nicht sehr schwer werden für euch. Ihr kennt ja die meisten den Psalm auswendig, oder? Und nehmen Sie ruhig die Kinder mit. Also ich werde mich bemühen, dass für die Kinder auch ein bisschen was dabei ist und heute ist es ganz leicht. Also, 26 ist die Zahl Jahwes. Und wie oft kommt Jahwe vor in dem Psalm? Kinder, wie oft kommt Jahwe vor? Bitte? Zweimal. Einmal ganz vorne und einmal fast ganz hinten. Und der Dichter hat das bewusst so gemacht. Er lässt Jahwe nur zweimal vorkommen. Der Herr steht vorne und der Herr steht hinten und in der Mitte heißt es, du bist bei mir. Das heißt, der Herr ist rund um mich herum und in der Mitte ist er ganz nahe. Herrlich. Dichterisch, nur die Form zeigt schon genau die Aussage des Liedes. Die wichtigste Aussage des Liedes ist, dass Jahwe bei mir ist. Die Gegenwart Jahwes, des guten Hirten. Das ist das Thema. Und wir werden uns diesen Psalm jetzt ein bisschen genauer anschauen. Zuerst einige einleitende Gedanken. Wir gehen jetzt gemeinsam nach Israel in Gedanken. Da ist ein jüdisches Hochland, also in der Höhe etwa, ich weiß nicht, 500, 600, 700 Meter hoch, das jüdische Hochland. 50 Kilometer, ein bisschen mehr als 50 Kilometer in der Länge und 25 Kilometer in der Breite. Und das ist ein ganz trockener Boden, wurzelig, steinig. Und man konnte nicht gut das als Ackerbau verwenden. Man konnte diesen Boden nicht bebauen, wie man das sonst getan hätte. So hat man hier hauptsächlich von der Viehzucht gelebt. Viehzucht heißt meistens Schafe und Ziegen, Kleinvieh. Und da brauchte es Hirten. Das Hirtenleben in Palästina war sehr hart. Aber die Schafe brauchen einen Hirten und ohne den Hirten würde die Herde zugrunde gehen. Es gibt wenig Gras, man muss ständig herumziehen, umherziehen von einem Ort zum nächsten. Es gibt hier keine Zäune und keine Mauern für die Schafe, weil man ja ständig in Bewegung ist mit den Schafen. Die Hirten müssen immer schauen, sind die Schafe beieinander. Es gibt so viele Gefahren. Da gibt es zum Beispiel giftige Pflanzen. Wenn die Schafe giftige Pflanzen essen, sterben die. Dann brauchen sie Wasser. Dann kann es aber wieder irgendwie Flecken geben, wo zu viel Wasser ist. Dann kann es Stürme geben. Ich habe mal mit einem Hirten gesprochen, der ist Gemeindehirte und Schafhirte. Beides gleichzeitig. Und der Bruder hat mir erzählt, er hat 250 Schafe. Und er sagt, es ist so schwer, mit den Schafen umzugehen, weil die Schafe, die sind heikle Tiere. Zum Beispiel, wenn die zu saftiges Gras bekommen, dann bekommen die Krankheiten und sterben. Er hat mir erzählt, viele sind ihm gestorben, weil das Gras zu nass war, zu saftig. Und dann hat er mir erzählt, wie viele seiner Schafe gestorben sind im Laufe der Zeit, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Es ist eine eigene Wissenschaft, die Schafe richtig zu führen und richtig das Richtige zu geben. Damals gab es auch noch Raubtiere, Wölfe, Pumas, Löwen und Bären. Gab es alles in Israel damals. Es gab auch Diebe, die sich einmal ein Schaf holen. Es gab genügend Gefahren. Und David, er war ein Hirte, schon als Junge, und er wusste Bescheid. Bevor er König wurde, lange bevor er König wurde, wusste er, was es heißt, ein Hirte zu sein. Wir haben hier in diesem Psalm mehrere Themen. Das erste Thema, Jahwe ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Vers 1. Das zweite Thema, da geht es um Versorgung. Er lagert mich, er führt mich. Das dritte Thema, da geht es um Erfrischung und beständige Führung. Er erquicket meine Seele, er leitet mich auf rechtem Pfaden. Das vierte Thema in Vers 4, der Schutz in jeder Lage, auch wenn ich gehe im Tal des Todesschattens. Das fünfte Thema, die Ursache über dieses alles, Jahwes Gegenwart und Trost, das Zentrum, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Das sechste Thema ist Stärkung und Beruhigung angesichts von Feinden, Vers 5a. Du deckst mir den Tisch angesichts meiner Feinde. Das siebte Thema ist die Ausrüstung und reichliche Sättigung. Das achte Thema ist Versorgung für die Zukunft. Nur Gutes und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und das neunte Thema ist das herrliche Ziel. Ich bleibe wohnen im Hause Jahwes, immer da. Wir wollen uns diese Themen ein bisschen jetzt anschauen, gemeinsam. Das erste Thema, es geht einfach so los, Jahwe ist mein Hirte. Das ist der Schlüssel. Und das ist der Lebensinhalt der Schafe. Jahwe ist mein Hirte und weil er mein Hirte ist, fehlt mir nichts. Bitte, Luther hat übersetzt, mir wird nichts mangeln. Aber in der hebräischen Poesie gibt es so eine Regel, dass diese Zeitform hier Gegenwart bedeutet. Also es müsste besser übersetzt heißen, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nicht. Oder ich habe keinen Mangel. Das geht um die Gegenwart. Es geht nicht um die Zukunft. Und David sagt hier von sich aus, dass Jahwe sein Hirte ist. Was tut ein Hirte? Ein Hirte, der tut dreierlei. Der geht den Schafen voran. Er schaut, dass sie richtige Nahrung haben und er beschützt sie. Er scheut weder Mühe noch Arbeit, um ihnen die besten Futterstellen zu suchen. Gutes Weideland, guter Unterschlupf. Seine erste Tätigkeit am Morgen ist, nach den Schafen schauen. Wie geht's den Schafen? Sein erster Kontakt am Morgen sind die Schafe. Sein beständiges Auge ruht wachsam auf seinen Schafen den ganzen Tag lang. Und in der Nacht hat er zwei offene Ohren. Die macht er nicht zu. Die lässt er offen. Und er wacht sehr bald auf, wenn die Schafe irgendwie unruhig werden. In Psalm 121, Vers 3, lesen wir, dass der Herr nicht schläft. Der Hüter Israels schläft nicht und schlummert nicht. Siehe, Vers 4, er schlummert nicht, noch schläft er, der Hüter Israels, der Hirte Israels. Vers 5, Psalm 121, Vers 5, der Jahwe ist dein Hüter, Jahwe ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Des Tages sticht die Sonne dich nicht, noch der Mond des Nachts. Jahwe behütet dich vor allem Übel, behütet deine Seele. Jahwe behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Nicht behüte, sondern behütet. Das ist Tatsache, das ist nicht nur ein Wunsch. Jahwe, der Herr, behütet deinen Ausgang und deinen Eingang bis in Ewigkeit. Das ist es, was wir brauchen, was jeder Mensch braucht und was David brauchte. Einen, der vorangeht, einen, der mich nährt und der mich schützt. Einen Herrn und einen Helfer. Was ist ein Gott? Ein Gott ist ein Herr und ein Helfer. Im Alten Testament werden die Könige Hirten genannt, vor allem in Hesekiel 34. Da nennt Gott die Könige Israels Hirten Israels, weil sie sich kümmern sollten für die Schafe, für das Volk. Der Herr war der eigentliche Hirte des Volkes und David wusste es. Nur der Herr ist der eigentliche, wirklich gute Hirte. Und gerade weil der Herr Davids Hirte war, konnte David später ein sehr guter Hirte seines Volkes werden, ein guter König, Stellvertreter des großen Hirten. Der König war Stellvertreter. Im Neuen Testament werden die Ältesten Hirten genannt. Im Neuen Testament, zu neutestamentlicher Zeit, war das so, dass es mehrere Älteste gab, wo Christen waren. Sie wurden Hirten genannt, sie wurden nicht Könige genannt, ja, sondern Hirten. Sie waren nicht die Herrscher. Nein, sie sind Unterhirten des eigentlichen großen Hirten und sie tun den Dienst eines Hirten. Sie wachen, sie nähren, sie schauen, dass das Volk gute Speise hat und sie gehen voran. Gleichzeitig sind sie selber Schafe. Sie bestimmen nicht über jedes einzelne Tun jedes Schafes. 2. Korinther 1, Vers 24, nicht, dass wir Herren sind über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Ihr steht nämlich durch den Glauben. Und jeder in der Gemeinde ist der Hüter seines Bruders und seiner Schwester. 1. Mose 4, soll ich meines Bruders Hüter sein? Antwort, ja. Ja, natürlich. Und der war sogar, der Kain, der war sogar der ältere Bruder. Natürlich sollte er der Hüter des jungen Bruders sein. Wir können nur Hirten sein, wenn Christus unser Hirte ist. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 25 lesen wir von dem Wächter unserer Seele. Zu 1. Petrus 2, Vers 25, da heißt es, ihr waret wie irrende Schafe, ihr seid nun jedoch umgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Wenn es einen guten Seelsorger gibt, der mir wirklich helfen kann, dann ist es der Herr der Herrlichkeit. Hirte und Aufseher eurer Seelen, das ist wirklich ein Seelsorger. Das ist, was jeder Mensch im Kern braucht und wonach sich jeder Mensch sehnt, der auf dieser Erde herumrennt. Jeder Mensch sehnt sich nach einem Hirten. Und zwar nach dem Hirten, dem wirklich gelegen ist an den Schafen. Jeder Mensch braucht Führung. Jeder Mensch braucht einen, der sich um ihn kümmert. Wir sind Geschöpfe seit der Schaffung der Welt. Wir sind Geschöpfe, die auf Führung angewiesen sind. Der Mann ist das Haupt der Frau, aber nur im begrenzten Maße ist er ein Herr. Die Frau ist die Hilfe des Mannes, aber nur im begrenzten Maße ist sie seine Hilfe. Aber der Herr der Herrlichkeit ist ein Herr und ein Hirte, ein Herr und ein Helfer in unbegrenztem Maße. Er ist es in absolutem Sinne. Genau das ist es, was wir brauchen. Wenn ich den Herrn zu meinem Hirten gemacht habe, dann habe ich es gut. Dann habe ich das große Los gezogen. Also, dass der Herr das Volk Gottes hier mit einer Schafherde vergleicht, das ist sehr ernüchternd. Schafe sind Herdentiere, ängstlich und zaghaft. Sie sind eigensinnig, manchmal. Sie sind auf Führung angewiesen. Sie sind ja nicht gerade die intelligentesten Tiere. Wenn sich ein Schaf verläuft, findet es nicht mehr zurück. Ein bisschen orientierungslos, hilflos und schwach. Sie können sich nicht verteidigen, nicht mal die Männchen, die Witter, denn ihre Hörner sind rund. Sind gebogen. Wie will man da kämpfen, wenn die Hörner gebogen sind? Ja. David sagt, ich habe keinen Mangel. Das heißt, mir fehlt nichts. Wie kann der David sowas sagen? Wir haben gestern gelesen, das Königtum des Davids war am Boden. Absalom, sein eigener Sohn, hat rebelliert gegen den König. Und das erste Buch von Psalm 3 bis Psalm 41 gibt es ganz viele Klagepsalmen. Ich glaube, man kann 31 Klagepsalmen zählen in diesem Buch. Da wird immer wieder geklagt und gefleht. Und hier, wie kann David sagen, ich habe keinen Mangel? Es gab doch so vieles, was ihm fehlte. Ein Haus, eine Familie, der war auf der Flucht. Ein Thron, Wärme, Anerkennung. Die Liebe seines Volkes. Wie kann er sagen, ich habe keinen Mangel? Er sagt es deshalb, weil Jahwe sein Hirte ist, weil er auf Jahwe blickt, den Herrn der Herrlichkeit. Wie Paulus. Paulus hat einmal gesagt in Philipper 4, ich lese das vor, nicht, dass ich von Mangel spreche, Philipper 4, Vers 11, denn ich meinerseits, ich habe gelernt, in dem, worin ich bin, zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, erniedrigt zu werden. Ich weiß, was es heißt, reich zu sein. In jeder Lage, in allem bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl reich zu sein, als auch Mangel zu haben. Ich bin stark für alles in dem, der mich stets innerlich kräftigt. Christus. Vers 18. Ich habe von allem genug und reichlich. Vers 19, aber mein Gott wird bis zur Fülle alles geben, was ihr bedürft, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Also, Paulus hat das gelernt, was David auch gelernt hatte. Nicht Hauptsache gesund. Nicht Hauptsache, ich habe alles, sondern Hauptsache, der Herr ist gegenwärtig. Im Psalm 24 lesen wir, Psalm 24, Vers 1, dem Herrn gehört die Erde und alles, was darinnen ist. Wenn dem Herrn alles gehört, dann brauche ich wirklich nichts, wenn ich den Herrn habe. Dann habe ich alles, was ich brauche. Und Gott bestimmt, was gut ist für mich. Gott bestimmt, was Mangel ist und was nicht Mangel ist. Er weiß genau, was ich brauche und er hat mir alles gegeben, was ich brauche. Und das, was ich jetzt nicht habe, das brauche ich jetzt nicht. Das ist das Geheimnis der Glückseligkeit. Genügsamkeit. Gelassenheit. Vertrauen in dem Herrn. Manchmal sind wir so ein bisschen unzufrieden, manchmal über den Ehepartner unzufrieden, manchmal über uns selber unzufrieden, manchmal über unsere Situation unzufrieden oder über die Schule unzufrieden oder irgendetwas. Und dann lernen wir, dass der Herr die Situation, in die er mich hineingestellt hat, der Platz, wo er mich hingestellt hat, der ist genau richtig für mich. Der Psalmist, der oft mit Löwen zu tun gehabt hat, der David, der hat einmal geschrieben, junge Löwen darben und hungern, aber die, die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Psalm 34, Vers 11. Junge Löwen darben und hungern, aber die, die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Das heißt, die haben alles Gute. Wir wünschen zum Geburtstag alles Gute. Wir haben alles Gute schon. Wir haben es schon. Das nächste Mal, wenn Ihnen jemand alles Gute zum Geburtstag wünscht, sagen Sie ihm einfach, ich habe es schon. Ich habe schon alles Gute. Ich habe den Herrn. Psalm 84, Vers 12. Jahwe, Gott ist Sonne und Schild. Jahwe gibt Anmut und Herrlichkeit. Kein Gutes versagt er denen, die in Lauterkeit wandeln. Kein Gutes hält er uns vor. Vorenthält er uns. Er nimmt uns nichts und er gibt uns alles. Alles Gute. Alles Gute kommt von oben, sagt Jakobus. Alles Gute kommt von oben. Von dem Vater der Lichter. Der ist immer derselbe. Er kann mit Veränderung leben, aber er selber verändert sich nicht. Er hat die Lichter geschaffen. Die Sonne und Mond und Sterne und so weiter. Und die sind mal hell und mal dunkel und so weiter. Er kann mit Veränderung leben. Aber er verändert sich nicht. Dieser ist mein Hirte. Also ich darf voll sein von der Güte des Herrn. Was fehlt dir? Was möchtest du? Die Lösung ist der Herr Jesus. Brauchst du irgendetwas? Die Lösung ist der Herr Jesus. In ihm habe ich einen guten Hirten. Wenn ich das erkannt habe, dann brauche ich keine weiteren Wünsche zu haben. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass Gott uns liebt und dass er ein guter Hirte ist, dann brauche ich mich nicht sorgen, dass ich irgendetwas, was er für mich vorgesehen hat, verpassen werde. Manchmal kommt man so, denkt man sich, oh, ich muss das und jenes brauche ich noch, sonst verpasse ich etwas. Wenn ich an einen Gott der Liebe glaube, dann brauche ich keine Angst zu haben, dass ich irgendetwas Gutes verpassen werde. Der Herr wird mir alles darreichen, was ich brauche, zu seiner Zeit. Er ist der Eigentümer der Schafe. Für ihn gibt es keine größere Freude, als zu sehen, dass es seinen Schafen gut geht. Was wollen wir mehr als einen Hirten, der schauen möchte, dass den Schafen gut geht? Der Hirte, mit dem ich gesprochen habe, da in Deutschland, im Norden, der hat gesagt, ich kümmere mich um meine Schafe und ich will, dass es meinen Schafen gut geht. Und dann denke ich an meinen Gott, der schaut auf mich und sagt, ich kümmere mich um dich und ich möchte, dass dir gut geht, jedem einzelnen Schaf. Nun, wir müssen weitermachen. Zweites Thema, Vers 2. Er lagert mich auf Auen von zartem Grase. Dort lässt er mich lagern, also auf einer Wiese von zartem Gras, Junggras. Er führt mich zu Wassern der Ruhe. Der Hirte schaut, dass die Schafe das beste Futter bekommen, das beste Weideland und Wasser. Philipp Keller, ein Hirte, schreibt in einem Buch: Es ist fast unmöglich, Schafe zum Hinlegen zu bewegen, es sei denn, dass vier Bedingungen erfüllt sind. Welche Bedingungen? Erstens, frei von Angst. Zweitens, frei von Spannungen. Drittens, frei von Störenfrieden. Und viertens, frei von Hunger. Wenn Sie das haben, dann legen Sie sich hin und schlafen. Frei von Angst. Schafe sind schreckhafte Tiere. Wenn mal ein Feldhase irgendwo da hochspringt und die Schafe sind sofort erschreckt und alle anderen, die daneben sehen, weil ein Schaf erschreckt ist, wenn eine Schaf erschreckt ist, dann schrecken sich gerade alle. Ja? Dann laufen alle plötzlich irgendwo ein bisschen durcheinander. Schreckhafte Tiere. Aber wenn der Hirte da ist, wenn der Hirte daneben steht, sind sie nicht schreckhaft. Das ist ja der Hirte da. Die Gegenwart des Hirten ist das beste Beruhigungsmittel für die Schafe. Das Leben ist so unsicher und man hat alle möglichen Sachen, die einen schrecken könnten. Da kommt einerseits die Arbeitslosigkeit und die Inflation und der Unfall und die Krankheit und die Katastrophen und die Verführungen und die Verfolgungen und der Streit und das dunkle Unbekannte und. Im Psalm 4 lesen wir Vers 9, in Frieden will ich beides mich niederlegen und schlafen, denn du, Herr, du allein schaffst mir sicheres Wohnen. Das ist es. Du, Herr, schaffst mir sicheres Wohnen. Kinder, wenn ihr nicht schlafen könnt, an wen müsst ihr denken? Ja klar, an den guten Hirten. Manche sagen, du sollst Schafe zählen. Vielleicht sollten wir gute Hirten zählen. Es gibt einen so wunderbaren guten Hirten. Also, frei von Angst, frei von Spannungen. Schafen sind Herdentiere. Gesellschaftswesen, die Harmonie brauchen. Und von da ist es wichtig, die Schafe haben manchmal Konkurrenzkämpfe. Eifersucht, da gibt es die Stoßordnung, der eine Witter stoßt den anderen, Stoßordnung. Bei den Hühnern gibt es die Hackordnung. Sobald der Hirte da ist, gibt es keine Stöße. Wenn der Hirte da ist, gibt es keine Stoßordnung. Da ist Ruhe. Das ist interessant. Die Gegenwart des Hirten löst die Spannungen. Beendet alle Machtkämpfe. Gibt es das unter Christen auch? Machtkämpfe? Nein, also natürlich nicht in Bielefeld, ich weiß. Aber irgendwo weit weg gibt es sogar unter Christen Machtkämpfe. Wir brauchen doch gar nicht mehr sein wollen, als wir sind. Wenn wir uns bewusst sind, dass der Herr gegenwärtig ist, dann brauche ich nicht mehr. Da sagt der eine, ich bin näher bei der Sonne als du. Du bist 2 Zentimeter kleiner als ich und ich bin näher bei der Sonne als du. Also bitte, was machen 2 Zentimeter aus bei so einer Entfernung zur Sonne? Manchmal sind wir so. Ich bin mehr als du. Ja. Ich bin 2 Millimeter größer. Wenn wir uns bewusst sind, dass der Hirte da ist, hört das alles auf. Das dritte ist Ärger. Störenfriede, die Schafe haben manchmal Ärger. Da gibt es Zecken, da gibt es Flöhe, sonstige Insekten, die stören. Und bei uns sind das vielleicht irgendwelche missmutigen Dinge oder Launenhaftigkeiten oder Enttäuschungen oder sonst etwas, was uns nicht passt. Da gibt es Hunger. Die Schafe sind, wenn sie hungrig sind, werden sie sich nicht schlafen legen, sagt der Hirte. Hungrige Schafe legen sich nicht schlafen. Aber der Hirte, wenn der Hirte da ist, dann gibt es auch was zu essen. Es braucht Arbeit, um die Schafe auf die gute Weide zu führen. Also ein Hirte hat ganz schön Arbeit, vor allem in Israel. Da muss er schauen, wohin gehen wir jetzt, dass die Schafe genügend bekommen. Aber der Hirte ist weise. Manchmal muss er auch etwas bewässern, manchmal muss er Steine wegräumen oder Wurzeln ausreißen oder giftige Pflanzen vorher ausreißen. Aber ein hungriges Schaf ist ständig auf den Beinen und bringt dem Besitzer nicht viel. Ein Schaf, das hungrig ist, das ist schwierig. Da kann man keine Milch nehmen, da kann man keine Wolle nehmen. Das Schaf ist hungrig, das braucht jetzt was zu essen. Nun, der Hirte sorgt dafür. Wie heißt hier, er leitet, er führt mich zu Wassern der Ruhe, zum stillen Wasser. Schafe werden nicht aus schnell fließenden Bächen trinken. Bächen, nicht Bechern, Bächen. Aus dem Fluss, der schnell fließt, werden die Schafe nicht trinken. Was macht der Hirte? Der staut das Wasser auf, dann wird das Wasser ruhig und dann können die Schafe trinken. Wenn wir geistlich durstig sind oder hungrig sind, dann müssen wir zum guten Hirten. Da kann unsere Seele ruhen. Es gibt ein Lied, das heißt, auf dem Lamm ruht meine Seele. Wir könnten auch singen, auf dem guten Hirten ruht meine Seele. Oder bei dem guten Hirten kommt meine Seele zur Ruhe. Das dritte Thema ist der dritte Vers. Da geht es um Wiederherstellung und Erfrischung. Meine Seele erfrischt er oder stellt er wieder her, bringt er wieder zurück. Es geht um Wiederherstellung. Er führt mich auf rechte Straße. Also im geistlichen Leben ist es ja auch so. Man braucht beständig Erfrischung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir ist es nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, alle möglichen großen Entdeckungen mache. Nein. Oft liest man halt einfach die Bibel, weil man die Bibel liest. Manchmal isst man etwas und man hat auch vergessen, was man gegessen hat. Oder wissen Sie noch, was Sie vorgestern am Abend gegessen haben? Oder in der Früh? Ja, vielleicht in der Früh schon noch, aber zu Mittag. Wissen Sie, was Sie gegessen haben? Letzten Freitag zu Mittag? Ich weiß nicht mehr. Aber ich bin immer noch kräftig. Die Energie ist vorhanden. Sie wissen vielleicht nicht mehr, was Sie gelesen haben in Ihrer Bibel oder was der Prediger gepredigt hat. Sie wissen nur, es war gut. Ja, geht es uns auch so? Es war gut. Man fragt dann, ja, wie war die Predigt? Ja, es war gut. Was hat er gesagt? Ah, ich habe es vergessen, aber es war gut. Sie haben geschmeckt und Sie haben was bekommen. Sie müssen sich nicht immer an alles erinnern. Aber was wir brauchen, ist ständige Erfrischung, ständige Erweckung unserer Lebensgeister. Wenn man recht K.O. ist, müde und Kohlehydrate braucht, weil man viel gelaufen ist oder sonst was, und dann hat man nach einem Essen, dann lebt man wieder auf. Da wird man erfrischt. Geistlich brauchen wir das ständig. Und wir dürfen darum beten. Herr, ich brauche was Frisches. Das Wort Gottes, das ist immer, Gott spricht immer. Ich höre manchmal Leute beten, Herr, sprich du zu uns. Das macht er sowieso, wenn sie die Bibel lesen. Oder wenn die Bibel vorgelesen wird. Dann spricht er sowieso. Dafür müssen sie nicht beten. Beten sollen sie, Herr, hilf mir hören. Oder Herr, öffne mir die Augen, dass ich erkenne die wunderbaren Dinge deines Wortes. Er leitet mich auf geraden Pfaden, auf Pfaden des Rechten, auf Wegen der Richtigkeit. Pfade sind eingelaufene Spuren, Trampelpfade. Also wenn man immer über die Wiese läuft und nochmal und nochmal und nochmal, irgendwann entsteht ein Pfad. Kennt ihr das, Kinder? Wenn ihr immer über die gleichen Flecke über die Wiese läuft, mit der Zeit entsteht ein Pfad. Das ist ein Trampelpfad, sagen wir, ja. Wenn Schafe beginnen, aufregend neue Pfade zu erkunden, kommen sie in Schwierigkeiten. Sie brauchen Führung auf Pfaden, die schon eingegangen sind. Sie müssen einen Weg haben. Sie brauchen einen Führer, sie brauchen einen Weg. Da geht's lang. Die Schafe können sich sonst nicht orientieren und finden nicht mehr zurück. Jeder braucht Führung und wir sind darauf angelegt, geführt zu werden. Also wir brauchen Erfrischung täglich und beständige Führung täglich von dem Herrn. Und oft betet man, Herr, wie soll ich gehen? Wo soll ich jetzt da lang gehen? Soll ich diesen Weg gehen oder jenen Weg? Bitte führe mich, leite mich, dass ich den rechten Weg gehe, den Weg des Richtigen, nicht den Weg der Verkehrtheit. Und da gibt der Herr Hilfe. Da gibt der Herr durchs Wort Gottes manchmal Hinweise, schau, das ist ein Prinzip nach dem Wort Gottes, muss, macht man so und nicht so. Und man lernt vielleicht von anderen Christen, die schon oft solche Wege gegangen sind, und der sagt, ja, da musst du auf dieses und auf jenes achten. Und das Wichtigste ist, du musst auf den Herrn achten, behalte ihn im Auge. Der Herr führt immer nur bis zur nächsten Kurve. Bei der nächsten Kurve sehen wir dann weiter, wo der Weg weitergeht. Wir müssen nicht den ganzen Weg überblicken. Immer bis zur Kurve gehen und dann schauen wir weiter. Er leitet mich auf Wegen der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Was heißt denn das? Weil er so heißt. Der Herr ist das, wie er heißt. Wie heißt er denn? Er heißt Jahwe. Ich bin der ich bin. Ich bin der Ewige. Ich bin der Treue. Ich halte mich zu meinem Wort. Und weil der Herr so ist, wie er ist, deshalb leitet er mich, weil es seinem Wesen entspricht, so gut zu handeln. Wissen Sie, woher das Wort Gott kommt? Gott. Wer kann Englisch? Was heißt Gott auf Englisch? Gott heißt God. Und was heißt gut auf Englisch? Good. God, good. Und Deutsch haben wir es auch. Gott, gut. Gott ist gut. Das deutsche Wort Gott kommt von gut, weil Gott gut ist. Das deutsche Wort. Das hebräische Wort Gott heißt stark, weil Gott stark ist, der Mächtige, der Starke. Gott ist gut und Gott ist stark. Im Psalm 119 steht, du bist gut und du tust Gutes. Welche wichtige Eigenschaft. Weil Gott so gut ist, handelt er so. Und er leitet mich, weil er das ist, was er ist, weil er gut ist, weil er stark ist und weil er weise ist. Wir leben aus der Gnade, aus dem Geschenk Gottes. Bevor wir das vierte Thema angehen, singen wir noch ein Lied und dann machen wir weiter hier mit Psalm 23. Wir sind beim vierten Thema und beim vierten Vers. Es geht um Schutz. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Wir haben ja gesagt, jeder braucht Führung. Und manchmal führt der Hirte ins Schattental. Es kann sein, dass es sogar in Israel ein Tal gibt, das so heißt, das Schattental. Schatten sind für die Schafe gefährlich, schattige Täler, weil die Schafe nicht gut sehen. Wir übrigens auch nicht ohne unseren guten Hirten. Wir haben bei uns zu Hause, wo ich wohne in der Schweiz, haben wir einen Bauern, der hat zwei Schafe. Und die sind riesengroß. Also wenn man die sieht, denkt man nicht, dass die Schafe sind. Aber sie sind Schafe. Ich habe gefragt, das Waliser Langhaarschaf. Riesengroße Dinger sind das. Aber da hat die Bäuerin hat uns gesagt, das Problem ist, ich habe immer gefragt, wieso, warum sie sie nicht rauslassen und warum immer wieder die Schafe auf die Hühner draufsteigen. Jedes Mal sind die Schafe auf die Hühner draufgesteigt. Sagt sie, das ist deshalb, weil die sehen so schlecht. Erstens sehen sie sowieso schlecht, Schafe sehen von Natur aus schlecht. Und zweitens hängen ihnen die Haare in die Augen. Die sind fast blind. Und jetzt stellen wir uns mal vor, so ein Schaf kommt in ein Schattental. Da ist es ja noch, da ist es dunkel. Da sieht man noch weniger. Der Schatten wird im Alten Testament das Totenreich oder der Todesbereich, besser gesagt, wird im Alten Testament als Schatten beschrieben. In Hiob 38, Vers 17 heißt es, hast du die Tore der Schatten gesehen, die Pforten des Todes? Sprüche 9, Vers 18 heißt es, dort sind, die gehören dem Schattenreich an und ihre Eingeladenen sind in den Tiefen des Totenbereiches. In Jesaja 14, Vers 9 heißt es, der Bereich des Todes unten ist deinetwegen in Bewegung wegen deiner Ankunft. Er stört deinetwegen die Schatten auf. In Matthäus 4, Vers 16 heißt es, das Volk, das in Finsternis sitzt, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Lande und im Schatten des Todes sitzen, ist ein Licht aufgegangen. Der Tod und der Schatten, das hängt in dem Alten Testament oft zusammen. Der Todesschatten, hier das Tal heißt das Tal des Todesschattens, ganz wörtlich übersetzt. Nun, es sind nicht immer nur sonnige Wege, die der Herr seine Kinder führt, aber dennoch sind es richtige Wege, denn gerade vorher haben wir gelesen, er führt mich richtige Wege, Pfade des Richtigen. Der Herr führt mich richtige Wege. Da waren einmal die Jünger im Sturm und da hatten sie große Angst, die waren im Schiff, große Angst in dem Sturm. Wie kamen sie in den Sturm? Weiß es jemand? Wie kam es dazu, dass die Jünger in den Sturm waren? Wer hat sie übers Wasser geschickt? Wer hat gesagt, fahrt hinüber auf die andere Seite des Sees? Kinder, wisst ihr das? Wer? Ja, ich habe es gehört. Der Herr Jesus selber. Der Herr Jesus selber hat gesagt, sie sollen übers Wasser fahren mit dem Boot. Außerdem war er selber noch dabei, nur ist er eingeschlafen. Aber trotzdem, als der Sturm kam, waren sie sehr aufgeregt. Kennen wir das? Manchmal kommt man in einen Sturm, weil man dem Herrn gehorsam war. Kennen Sie das? Sie sind gehorsam und weil sie gehorsam waren, kommen sie in den Sturm hinein. Aber das Schöne ist, dass der Herr im Boot ist. Manchmal kommt einem vor, er schläft, aber der ist sehr wach. Ist man in Gefahr, wenn der Herr Jesus im Boot ist? Muss ich mich fürchten? Es heißt hier, ich fürchte nichts Schlimmes. Ich fürchte kein Übel. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben, sagt der Herr Jesus, Johannes 8, Vers 12. Es ist kein Grund zur Furcht im Todesschattental, wenn der Hirte gegenwärtig ist. Auch wenn ich wanderte oder gehe im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Übel, denn du bist bei mir. Und jetzt wechselt er von er auf du. Und jetzt sind wir im Zentrum des Psalms. Mittelster Vers, mittelste Wörter. Fünftes Thema, Mittelthema. Von den 9 Themen, das 5. Die Ursache für meine Ruhe und für mein Wissen, für meine Freude, für mein Wissen, dass ich keinen Mangel habe, ist die Gegenwart des Herrn. Es ist oft eine gesunde Übung, dass wir uns mehr der Gegenwart des Herrn bewusst werden, auch heute Abend. Der Herr ist gegenwärtig. Wir müssen ihn nicht spüren. Manchmal beten Geschwister, Herr, lass mich deine Gegenwart spüren. Sie dürfen ruhig so beten, aber bitte erwarten Sie nicht, dass es geschieht. Die Bibel verheißt uns nicht, dass wir den Herrn spüren oder riechen oder ertasten oder sehen oder hören. Der Herr ist unabhängig von unseren 5 Sinnen, mit denen wir mit dieser Welt in Kontakt treten. Wir haben 5 Sinne, mit denen treten wir mit dieser Welt in Kontakt, aber nicht mit dem Himmel. Der himmlische Herr ist gegenwärtig. Und ich muss lernen, unabhängig von meinen Gefühlen und vom Spüren zu leben. Dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Der Stock und der Stab ist eine interessante Sache. Der Stock oder Stecken ist ein knorriger Knüppel, heißt auf Hebräisch Shebet. Das ist der Stock, der Stab, der auch als Wurfspieß verwendet wird. Das ist ein kurzer Knüppel, mit dem wirft der Hirte. Der wirft durch die Gegend, der schleudert den Knüppel, schleudert er. Ja. Das ist hier der Stecken. Das ist zum Schutz, zur Züchtigung, zum Zählen. Zum Schutz, weil er die Schafe schützt, indem er dorthin den Knüppel wirft, wo die Gefahr ist, wo der Angreifer kommt. Manchmal schlägt er mit dem Knüppel auf die Sträucher, um die Insekten, die dort sind, abzuhalten, wegzutreiben. Manchmal verwendet er den Knüppel, um ein Schaf zu züchtigen. Es gibt ja mal widerspenstige Schafe auch, die muss man zur Herde zurückbringen. Da gibt es ja mal eine hinten drauf oder so. Das gibt es auch. Und zum Zählen. Der Knüppel, das ist ein kurzer Stab, wo die Schafe durchgehen müssen am Morgen. Da setzt sich der Hirte hin an den Eingang, hält seinen Knüppel und dann müssen die Schafe da durchgehen. Und wenn sie durchgehen, dann zählt er sie. Sind es immer noch 100 oder fehlt eins? Ja. Während sie da durchgehen durch den Stab, schaut er, ob sie irgendwelche große Zecken oder irgendwas haben, was die Schafe stört, kann er ihnen das gerade raustun. Das andere ist der lange Stab. Übrigens, die Bibelstelle dazu ist in Hesekiel 20, Vers 37. Ich werde euch unter dem Stab hindurchziehen lassen und euch in die Bande des Bundes bringen. Unter dem Stab hindurchziehen lassen, das, was der Hirte tut, wenn er die Schafe zählt. Der Stab, der Hirtenstab, das ist das andere. Das eine war der Stecken, der Knüppel, und das andere ist der Hirtenstab, der ist groß und der ist gebogen. Das ist das Wort Mishenet im Hebräischen, und das kommt von Stützen, sich lehnen. Warum? Weil der Hirte sich darauf stützt und darauf lehnt, auf diesen Stab. Ein fester Stab, der sein Gewicht aushält, aber er ist gebogen. Und während er sich darauf stützt, steht er da den ganzen Tag und schaut zu den Schafen. Ja. Manchmal geht er ein bisschen mit dem Stab herum und schlägt jedes Mal, wenn er geht, ein bisschen auf den Boden. Und für die Schafe ist das ein ganz vertrautes Geräusch. Ah, der Hirte ist da, der Hirte. Mit dem Stab kann er auch helfen, wenn Schafe am Boden liegen und nicht gut aufkönnen, dann nimmt er diesen Stab, wo er gebogen ist, und hilft ihnen auf. Ich habe mal zugesehen, wie ein Schaf geboren wurde, aber gerade bei der Geburt war ich dabei, und dann fällt dieses Ding da runter und man denkt sich immer, es ist ja zum Erbarmen, so anzuschauen, wie so ein Schaf geboren wird. Aber dann will das Kleine sofort aufstehen und dann kommt der Hirte und hilft ihm ein bisschen auf. Mit dem Stecken. Dann steht es gleich. Gleich nach der Geburt steht es, stellt es sich hin. Unsere Kinder haben sich gefreut um dieses Schaf, die haben dann immer gespielt mit dem Schaf. Also zum Helfen und zum Leiten und zum sich darauf stützen ist dieser Hirtenstab. Und wenn Tiere kommen, habe ich gelesen, wenn Tiere kommen, kann der Hirte mit dem Knüppel und mit dem Stecken, kann er sich so hinstellen, dann schaut es aus, wie wenn er ein Tier ist mit zwei großen Hörnern. Und dann überlegt sich das Tier, ob es kommen will oder nicht. Ja. Also er kann sogar abschrecken, ein Signal für wilde Tiere setzen. Wir haben es ja auch zu tun mit einem Löwen, der umherschleicht und brüllt, um uns zu erschrecken und uns zu jagen und uns abzubringen. Der Löwe schaut, wen er verschlingen kann. Und der Löwe, der muss schauen, dass sich ein Schaf von der Herde trennt. Wenn das Schaf von der Herde getrennt ist, dann hat er leichtes Spiel. Meistens macht das Männchen stellt sich hin und brüllt, und das Weibchen kommt von der anderen Seite und jagt und schaut, ob ein kleines Tier von der Herde wegrennt. Und wenn es ein bisschen wegrennt von der Herde, dann schneidet das ab, oder die Löwin schneidet das Tier ab, und dann hat es. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von der Herde trennen lassen. Wir müssen zusammenbleiben. Also, wieder zurück zum Text. denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ah, der Hirte ist da mit seinem Stecken, mit dem Knüppel und mit dem großen Stab. Der Hirte ist da. Sechstes Thema. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Bedränger. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher ist Überfluss. Das sechste Thema und das vierte Thema sind sehr ähnlich. Du deckst mir den Tisch angesichts meiner Feinde. Und vorher war ich im Todestal, da war der Tod der Feind. Und im Todestal war es gefährlich. Jetzt ist der Feind, der kommt. Aber was macht der Hirte? Der Hirte sagt, komm, lass dich nieder hier, tu mal essen. Ich mach das, ich werde mit den Feinden fertig. Du tust dir ruhig essen. Schön, oder? Der Gedanke. Da kommen die Feinde, die wollen mich schrecken. Und der Hirte sagt, schau nicht auf die Feinde. Die Feinde sind, die erledige ich. Ja. Das entspricht dem Wesen des Hirten. Er ist ein Geber. Er deckt den Tisch. Der Tisch ist hier natürlich gutes Gras, gute Weide. Bei uns ist es nicht nur Gras, bei uns ist es Himmelsbrot. Ich bin das Brot des Lebens. Komm zu mir. Wer Durst hat, der komme zu mir und esse und trinke. Ich habe mir mal interessiert, was haben die Jünger eigentlich gemacht mit den 12 Körben? Damals, bei den 5000. Der Herr Jesus hat 5000 Menschen hat er gespeist. Und da haben sie Brocken gesammelt, übrig gebliebene Brocken. Was haben sie gemacht mit den 12 Körben? Was glaubt ihr? Für wen waren die 12 Körbe? Wie viele Jünger waren es denn? Wie viele? Menschen waren 5000, aber die Jünger, die das Brot verteilten, waren wie viele? Wie viele Jünger? 12. 12. Jeder hatte einen ganzen Korb voll zu essen. Vorher haben sie ja keine Zeit gehabt, vorher mussten sie das alles austeilen. Aber dann waren sie auch hungrig. Und sagt, jetzt hat jeder einen ganzen Korb voll zu essen. Das ist mehr wie genug, so viel konnten sie gar nicht essen. Der Herr versorgt uns schon, keine Angst, keine Angst. Manchmal müssen wir andere versorgen, aber der Herr gibt auch das eigene Essen, mehr wie genug. Weiter, das siebte Thema. Du salbst mein Haupt mit Öl, die Ausrüstung, die reichliche Ausrüstung und die Sättigung mit dem Becher. Mein Becher fließt über. Wozu eigentlich das Öl? Wozu brauchen Schafe Öl am Kopf? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe es gelesen. Also das ist so. Die Nasenfliege spritzt Larven an die Nasenöffnungen der Schafe. Und dann kommt der Hirte. Die Larvenfliege, die ist gefährlich. Die wandert nämlich dann in die Kopfhöhle des Tieres und macht dort Entzündungen. Ja. Im Kopf des Schafes. Dann kriegt das Schaf Panik, dann wird das Schaf erschöpft, dann wird das Schaf abmagern, nichts mehr essen, vielleicht sterben. Was macht der Hirte? Der nimmt Öl und schmiert ihnen die Nasen ein. Diese Fliegen kommen da nicht hin, wenn das Öl dort ist. Nun, das ist bei den Hirten, das Öl. Im Alten Testament steht das Öl für Ausrüstung, mit Kraft. Öl war ein Symbol für Kraft. Und der Hirte ist die Ausrüstung, der Hirte, unser himmlischer Hirte, ist unsere Ausrüstung mit Kraft. Er hat uns alle Kraft gegeben, die nötig ist. Und er schenkt uns voll ein, nicht nur ein bisschen. Achtes Thema, Versorgung für die Zukunft. Übrigens, das siebte Thema und das dritte Thema, das ist parallel. Beim dritten Thema ging es um Erfrischung und beständige Führung. Beim siebten Thema ging es um Ausrüstung und reichliche Sättigung. Ausrüstung, Erfrischung. Erfrischung im dritten und Ausrüstung und Sättigung im siebten Thema. Das achte Thema. Fürwahr Gutes und Freundlichkeit oder nur Gutes und Güte werden mich verfolgen alle Tage meines Lebens. Güte wird mir folgen oder werden mich verfolgen. Das heißt, hinter mir läuft die Güte Gottes her. Die Güte Gottes jagt mir nach. Ein schönes Bild. Feinde haben den David bisher verfolgt, aber jetzt sagt er, oh, Gottes Güte verfolgt mich jetzt. Früher haben mich die Feinde verfolgt, jetzt verfolgt mich die Güte Gottes. Alles Gute, haben wir schon wieder, alles Gute kommt von oben. Alles Gute verfolgt mich. Ja, ist das genug für uns? Die Güte Gottes, die Freundlichkeit, übrigens im Hebräischen heißt das Freundlichkeit. Güte heißt Freundlichkeit. Und Gutes heißt Gutes. Alles Gute und alle Freundlichkeit läuft mir hinterher. Das heißt, der Herr überhäuft mich mit Güte und Freundlichkeit. Gott gibt uns nicht alles, was wir uns wünschen, sondern alles, was wir brauchen. Er versorgt uns für die Zukunft. Er sagt, hier ist das die Zukunftsform. Das wird mich verfolgen. Lauft mir nach in alle Tage meines Lebens. Also heute läuft es mir nach und auch in der Zukunft. Alle Tage meines Lebens werde ich von Gutem überhäuft. Hier, das ist parallel zum zweiten Thema. Beim zweiten Thema, erinnern Sie sich, er lagert mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Da führt er mich zum guten Wasser. Und jetzt verfolgt er mich mit lauter Gutem. Jetzt läuft er hinter mir her. Zuerst führt er mich und dann läuft er hinter mir her. Aber mit Gutem. Ich habe keinen Mangel. Habe deine Lust an dem Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Neuntes Thema. Vers 6, C und D. Ich werde wohnen bleiben, im Hause Jahwes immer da. Das hebräische Wort für immer da heißt lange, lange, lange Zeit. Für David bedeutete das bis zum Tod. Bis zum Tod werde ich bei Gott bleiben. Immer da. Nun, David durfte nie in den Tempel hinein, aber er konnte in der Nähe sein. Er freute sich jedes Jahr mit den Pilgern, mit den Wanderern nach Jerusalem zu ziehen. Um beim Tempel zu sein, wow, das war was Schönes. Er dachte sich, am liebsten würde ich wohnen an der Schwelle meines Tempels, des Herrn, des Tempels in Jerusalem. Ich werde wohnen bleiben im Hause des Herrn. Er freut sich auf die Zeit, wo er ganz bei Gott sein wird. Nicht nur ein paar Tage in Jerusalem, sondern für immer. Auf ewig lange Zeit. Manche Leute meinen, die Ewigkeit sei ohne Zeit. Völlig falsch. Die Ewigkeit ist lange, lange Zeit, die nie aufhört. Das ist Ewigkeit. Ewigkeit ist nicht Zeitlosigkeit. Ewigkeit ist lange, lange, lange Zeit. Die Zeit wird genauso sein. Nicht dieselbe Zeit, wie wir heute haben. Ja? Die wird nicht in Tage und Monate und Jahre gemessen. Aber es wird Zeit sein. Wir werden genug Zeit haben, keine Angst. Sie müssen nicht denken, wir haben dort keine Zeit. Nein, wir haben genug Zeit. Ja? Ewig Zeit. Alles ist Gnade. Alles ist geschenkt. Ich werde wohnen bleiben im Hause Jahwes. Neutestamentlich gesprochen heißt es, ich werde in dem ewigen himmlischen Jerusalem sein. Das himmlische Jerusalem in der Bibel ist ein riesengroßes Heiligtum. Im Alten Testament ist das Heiligtum gleich lang und gleich breit und gleich hoch. 10 Ellen die Länge, 10 Ellen, das sind 5 Meter die Länge, 5 Meter die Breite und 5 Meter die Höhe. Das war das Allerheiligste in der Stiftshütte. Und im Tempel war es 20 Ellen die Länge, 20 Ellen die Breite, 20 Ellen die Höhe. Das war das Allerheiligste im Tempel. Und im himmlischen Tempel ist es 12.000 Stadien die Länge, das sind wie viel? 2.300 Kilometer. 2.300 Kilometer die eine Länge, 2.300 Kilometer die andere Länge und 2.300 Kilometer in die Höhe. Das ist 240 Mal so hoch wie der Mount Everest. Also ist ziemlich hoch. Wenn man da runter schaut, ich glaube, dann kommt die Erde schon ganz so wie eine kleine Kugel vor. Ja. Also jedenfalls groß genug. Das ist auch ein Bild. Keine Angst, es ist größer. Es ist noch größer. Es ist nur ein Bild. Das Größte, was man sich damals vorgestellt hat, war die ganze Länge des Römischen Reiches. Das waren 2300 Kilometer ungefähr. Das war das Längste, was man sich so denken konnte. Ja? Und das hatte jetzt deshalb diese Maße. 12.000 Stadien. Das ewige Jerusalem ist von wunderbarer Größe. Dort haben genug Platz. Das ist das ewige Allerheiligste. Dort ist Gott selber. Gott wohnt darin. Ich sah keinen Tempel. Warum? Die ganze Stadt ist der Tempel. Gott selber ist dort. Ich werde wohnen bleiben im Hause des Herrn, immer da. Welch herrlicher Psalm. Und noch einmal zurück, dass wir es nicht vergessen. Was ist in der Mitte? Denn du bist bei mir. Und er wird uns heute auch begleiten. Vergessen wir das nicht. Das Zentrum des Psalms ist die wichtigste Aussage des Psalms. Das ist in den anderen Psalmen auch so. Hier ist es auch das Thema des Psalms. Und es ist dargestellt in der Form, in der man Jahwe ist ganz vorne, Jahwe ist ganz hinten. Und in der Mitte ist er auch bei mir. Du bist bei mir. Wenn ich mir dessen mehr bewusst bin in meinem Alltag, nehmen Sie den Psalm 23 mit auf die Arbeitsstelle. Sie kennen ihn auswendig, klar. Aber nehmen wir ihn mit in Gedanken. Es ist leicht, dass man, wenn man etwas auswendig kennt, dass man sagt, ah, kenne ich schon. Wir müssen darüber nachdenken. Und es tut uns gut, darüber nachzudenken. Möge der Herr uns segnen. Morgen werden wir fortsetzen mit dem zweiten Buch der Psalmen, Psalm 42 bis 72. Wir wollen hier schließen und stehen auf zum Gebet.